Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist ein großes Wort: Populismus. Eines, das sich in diesen Tagen die verschiedenen Lager gerne gegenseitig vorwerfen. Und das der Duden so erklärt: Von Opportunismus geprägte, volksnahe, oft demagogische Politik, die das Ziel hat, durch Dramatisierung der politischen Lage die Gunst der Massen im Hinblick auf Wahlen zu gewinnen. In unserer Mediensendung wollen wir heute beleuchten, was dieser Populismus bedeuten kann für das Verhältnis der Politik zu und damit auch die Arbeit der Medien. Etwa in Brasilien, wo Präsident Jair Bolsonaro weiterhin auf den Spuren von Donald Trump wandelt, um, anders als dieser, so der Plan, selbst im Amt zu bleiben. Ein Thema heute. Außerdem die Frage, was passiert, wenn die Politik den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ins Visier nimmt. So wie in Großbritannien, wo deshalb die BBC um ihr Überleben kämpft, wie es die Süddeutsche Zeitung einmal ausgedrückt hat. Vorher aber schauen wir nach Deutschland und ein bemerkenswertes Interview hier bei uns. 7.15 Uhr, der frühe Morgen im Deutschlandfunk. Das ist die Zeit, die Primetime für die wichtigen politischen Gespräche in unserem Programm. Da, wo Politikerinnen und Politiker manchmal Aussagen unterbringen, die dann die nachrichtliche Tagesagenda mitbestimmen. Heute hatte hierzu die Gelegenheit Markus Söder, CSU-Politiker und bayerischer Ministerpräsident. Thema des Interviews war die Zukunft der Atomenergie in Deutschland vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine. Und das klang dann unter anderem so.
Also mein Eindruck ist, dass das eine rein ideologisch geprägte Debatte ist, Grüne und andere, ich höre es auch ein bisschen bei Ihnen raus, da geht doch kein Mensch ein Risiko ein. Also Sie scheinen mir wirklich sehr beseelt zu sein von der Philosophie, dass Sie wirklich Kernkraft unter allen Umständen verhindern wollen, finde ich schade, dass Sie sich die Offenheit noch nicht auch nehmen. Das Schlimme ist, mit solchen Argumenten, die Sie sich auch ein bisschen scheinbar zu eigen machen.
Ja, danke schön immer wieder für den persönlichen Bezug auf besonders wichtig.
Deutschlandfunk-Moderator Christoph Heinemann interviewt Markus Söder. Der ist selbst gelernter Journalist und heute Politiker. Über Söder und seinen Umgang mit Medien, an diesem Beispiel, habe ich kurz vor der Sendung gesprochen mit Ulrike Schnellbach. Die gelernte Politologin und Psycholinguistin ist Journalistin, unterrichtet inzwischen aber vor allem andere, unter anderem darin, gute Interviews zu führen. Und meine erste Frage an Sie war diese hier. Frau Schnellbach, Markus Söder hat während des Gesprächs immer wieder eine persönliche Ebene gesucht, hat dem Moderator unter anderem indirekt Parteilichkeit unterstellt, anstatt auf dessen Fragen zu antworten. Worum geht es ihm dabei? Er dürfte ja wissen, dass Moderatoren in der Regel Gegenpositionen einnehmen.
Ja, worum es Söder tatsächlich geht, weiß ich natürlich nicht. Aber was er tut, ist, er geht zum Gegenangriff über in dem Moment, wo er in die Defensive gerät. Er wird ja konfrontiert mit einer mehrfach an mehreren Stellen mit Kritik von anderer Seite, nicht des Moderators, sondern von berufener Stelle und soll darauf reagieren. Davon lenkt er ab. Und was er tut, Söder, in diesem Fall halte ich für hochgefährlich. Er stellt den Deutschlandfunk eigentlich als Sender mit einer Unparteilichkeit und mit einer großen Professionalität in Frage. Und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen von denen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerne diskreditieren, am liebsten ganz abschaffen wollen. Das sind Positionen von der extremen Rechten. Und die stützt Söder damit, indem er sozusagen den Deutschlandfunk oder in dem Fall den Moderator als parteilich erklärt. Das halte ich für gefährlich, weil aus meiner Sicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk als Qualitätsjournalismus eine wichtige Säule in der Demokratie ist. Man weiß, Angriff ist die beste Verteidigung. Das ist die Strategie von Söder hier, weil er ist eigentlich in der Defensive, weil er mit Kritik konfrontiert wird und geht darauf inhaltlich nicht ein, wird unhöflich. Vielleicht will er auch ablenken. Ich erinnere mich, er war mal im Interview der Woche mit dem Deutschlandfunk vor einem halben Jahr ungefähr im Herbst letztes Jahr und hat sich dort dezidiert gegen die Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken ausgesprochen. Auch das typisch für Populisten, und das ist Söder, er ist ein Populist, wie er im Buche steht, so nach dem Motto zu argumentieren, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, man denke da nur an Trump. Jetzt ist eine neue Lage, ich gestehe ihm auch zu, dass er dann nach einer neuen Lageeinschätzung zu einer neuen Meinung kommt, aber Ich hatte hier das Gefühl, es war mehr Taktik, wie er argumentiert hat.
Unser Gefühl war für manche Hörerinnen und Hörer, könnte Söder aber mit seinen Angriffen, wenn man das so sagen kann, also als Sieger aus dem Interview gegangen sein. Aus seiner Sicht kann man also festhalten, er hat alles richtig gemacht, oder?
Wenn er damit durchkommt. Also ich habe das nicht so empfunden. Jetzt bin ich keine durchschnittliche Zuhörerin, sondern Journalistin und höre dann vielleicht ein bisschen anders als andere. Ich fand ihn sehr pampig und unhöflich. Der Moderator hat seine Rolle eingehalten, hat Fragen gestellt, er hat ihn konfrontiert mit Widersprüchen, mit anderen Positionen. Das ist seine Funktion. Und ich halte schon auch die Hörerinnen und Hörer des Deutschlandfunk für informiert genug, politisch genug, dass sie sowas auch merken, dass Söder auch sein Fähnchen nach dem Wind hängt. Mal ist er für, mal gegen, mal ist er grüner als die Grünen und dann wieder kommt er mit Grünen-Bashing. Ich glaube schon, dass das relativ durchsichtig ist und dass vor allem ein informiertes Publikum das auch merkt. Grundsätzlich ist aber natürlich ein Interview auch kein Spiel mit Siegern und Verlierern. Also ich finde, so sollten wir das jedenfalls als Interviewführende nicht betrachten. Wir machen da unseren Job. Der Politiker, die Politikerin auf der anderen Seite macht auch ihren Job. Und es geht nicht um Siegen oder Verlieren, sondern es geht darum, das Publikum zu informieren, in dem Fall über Söders Haltung zur Atomkraft und nebenbei, und das finde ich ist gut gelungen, auch über Söders Kommunikationsstil und seinen Politikstil. Darüber hat man eine ganze Menge gelernt. Wenn ich das noch kurz dazu sagen darf, was ich besonders interessant fand, war, dass Söder hier wieder mit dem Kampfbegriff Ideologie kam. Er sagte, das ist ja alles ideologisch, wenn man die Atomkraft auslaufen lassen will. Und das ist so ein Kampfbegriff, mit dem kann man in Deutschland jede Debatte abwürgen, jedes Argument entwerten. Wenn etwas ideologisch ist, ist es nicht mehr realpolitisch. Man kann das ganz anders sehen, wenn man die Atomkraft ablehnt. Da geht es ja auch um den Müll, um die Strahlung, um die Unfallgefahr. Wir haben alle Tschernobyl erlebt und Fukushima. Also wenn man da Ideologie unterstellt, dann wirkt man die Debatte ab und diffamiert die Gegenposition. Aber man führt keine konstruktive Diskussion über Lösungen. Und das ist auch sehr, sehr typisch.
Söder selbst hat beim Bayerischen Rundfunk volontiert, ist gelernter Journalist. Ich erwähnte das schon. Wo lernen aber andere Politiker, die das nicht so von der Pike auf gelernt haben, in Interviews so mit Journalistinnen und Journalisten umzugehen? Bei Trainerinnen wie Ihnen?
Bei mir ganz sicher nicht. Ich trainiere Kolleginnen und Kollegen, gute Interviews zu führen. Und ich würde einen Teufel tun, gleichzeitig der anderen Seite beizubringen, wie sie kritische Fragen am besten nicht beantworten, denn das ist es ja oft. Es gibt natürlich Trainings, in denen Politiker, andere Politikerinnen, andere Führungskräfte lernen, vor allem ihre Botschaft zu platzieren, egal was gefragt wird. Als Journalistin ärgert mich das ungemein, wenn man mit dieser Haltung in Gespräche geht und als Zuschauerin übrigens auch. Denn daraus ergeben sich in der Regel sehr unerquickliche Gespräche mit ganz geringem Erkenntnisgewinn. Übrigens zeigt Wirtschaftsminister Habeck gerade, dass es anders geht, wie es geht, Fragen ernsthaft zu beantworten, sich da um ehrliche Antworten zu bemühen und damit sogar beim Publikum zu punkten. Also es gibt auch einen anderen Stil, der erfolgreich sein kann und der mir dann auch als Zuschauerin sehr viel mehr bringt und mir als Journalistin auch besser gefällt.
Und es gibt dann noch Gespräche jenseits des Erkenntnisgewinns, die auf eine andere Art eskalieren. Dafür ist ein sehr bekanntes Beispiel bis heute das im ZDF zwischen Marietta Slomka und Sigmar Gabriel 2013, bei dem der damalige SPD-Chef zum Schluss sagte, lassen Sie uns den Quatsch beenden. Ist es grundsätzlich gut oder schlecht, wenn sich Interviewerinnen und Interviewter auch mal etwas emotionaler begegnen?
Ich erinnere mich an das Gespräch tatsächlich, ich erinnere mich an damals, es war ein besonderer, ungewöhnlicher Moment und ich erinnere mich auch, dass dieses Gespräch von vielen gefeiert wurde, auch Marietta Slomka dafür gefeiert wurde, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das war ein Streit, das war ein Hickhack. Inhaltlich würde ich sagen, wenn ich mich da recht erinnere, war der Erkenntnisgewinn sehr gering. Die zwei haben halt gestritten, die haben sich permanent unterbrochen. Ich habe das damals im Heute-Journal live gesehen oder aufgezeichnet gesehen, weiß ich nicht, wie es war. Und ich fand es tatsächlich sofort furchtbar. Und zwar aus, aus dem Grund, dass wir als Journalistinnen ja nicht diskutieren sollen. Unsere Rolle ist es zu fragen, kritisch zu fragen. Zum kritischen Fragen gehört auch, mit früheren Positionen, mit Widersprüchen, mit Kritik zu konfrontieren. Und es geht nicht um unsere Meinung. Also wir sollten nicht streiten, wir sollten auch nicht argumentieren in Gesprächen, wir sollten nicht patzig werden, wir sollten professionell souverän bleiben, in der Rolle bleiben. Und das fand ich, war damals nicht gelungen. Tatsächlich hat sowas natürlich einen Unterhaltungswert. Das ist klar, so ein Gespräch hat einen hohen Unterhaltungswert. Das ist aber aus meiner Sicht oder aus der idealen Sicht natürlich auch nicht der Auftrag von politischen Sendungen wie dem Heute-Journal oder den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Da geht es nicht um Unterhaltung und möglichst flottes Hin und Her, sondern da geht es ja eigentlich wirklich um eine inhaltliche, wichtige Debatte.
Persönliche Angriffe statt Antworten. Die Medienstrategie von Markus Söder, analysiert von der Journalismustrainerin Ulrike Schnellbach, war das. Ob Markus Söder Ministerpräsident bleibt, entscheidet sich 2023, dann wenn Bayern seinen Landtag neu wählt. Ziemlich genau ein Jahr früher, diesen Oktober, ist Brasilien dran. Bolsonaro oder Lula wird es dann heißen, also der amtierende oder der frühere Präsident. Eine Entscheidung bei der Medien, und in Brasilien sind das vor allem die Digitalen, eine wichtige Rolle spielen. Hier Gedanken und Beobachtungen dazu unserer Kolumnistin.
Medias Res. Samira El-Wassil.
Die amerikanischen Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 ließen erahnen, was passieren kann, wenn schlechte Verlierer plötzlich nicht mehr nach den demokratischen Regeln spielen wollen. Sie erinnern sich, die Republikaner raunten damals schon vor der Wahl beständig von Betrug, Manipulation und Verschwörung. Donald Trump und Konsorten versuchten vehement, gültige Stimmen zu delegitimieren. So lange, bis schließlich am 6. Januar 2021 enttäuschte Wähler der Republikaner das Kapitol in Washington stürmten. In den USA ging dieser Umsturzversuch für die Demokratie gerade nochmals glimpflich aus. Im Falle eines anderen Landes auf dem amerikanischen Kontinent bin ich mir aufgrund der aktuellen Entwicklungen und Berichte nicht so sicher, ob das bei der nächsten Wahl nicht schlimmer ausgehen könnte. Ich spreche von Brasilien. Im Oktober finden dort Präsidentschaftswahlen statt und der rechtsextreme Amtsinhaber Jair Bolsonaro fängt jetzt schon damit an, die Legitimität des brasilianischen Wahlsystems in Frage zu stellen und frühere Wahlen als manipuliert zu bezeichnen. Forscher weisen warnend darauf hin, dass Fake News und Desinformationskampagnen eine zentrale Bedrohung für die kommenden Wahlen darstellen. Bereits bei der letzten Wahl 2018 war Desinformation via WhatsApp das liebste Wahlkampfwerkzeug Bolsonaros. Etwa 120 Millionen Menschen in Brasilien, fast die Hälfte der Bevölkerung, nutzten damals die App. Die Wähler wurden über WhatsApp-Gruppen mit gefälschten Informationen geradezu überhäuft. Eine Untersuchung von The Guardian ergab, dass die überwiegende Mehrheit der dort geteilten Desinformationen Bolsonaro begünstigten. In einer Stichprobe der Nachrichten enthielten etwa 42% Falschinformationen. Davon erwähnte wiederum die Hälfte eine Verschwörung zur betrügerischen Manipulation des elektronischen Wahlsystems. Dieses Mal bemüht sich WhatsApp zwar durch Drosselung des Massenversands von Nachrichten, besser gegen Desinformation vorzugehen. Es bleibt jedoch zu befürchten, dass diese Maßnahmen alleine nicht ausreichen werden. Denn während Trump im direkten Vergleich der Followerzahlen auf Facebook und auf Twitter weit vor Bolsonaro lag, also vor seiner Sperrung versteht sich, übertrifft ihn der brasilianische Präsident auf YouTube mit inzwischen 3,69 Millionen Abonnenten, mit denen er seine Propaganda und Verschwörungstheorien teilt. Bolsonaros Kanal sammelt bis zu 30 Millionen Aufrufe pro Monat. Sein Hass gegen Linke, Homosexuelle, die indigene Bevölkerung Brasiliens und allgemein gegen Minderheiten sind perfekt kompatibel mit dem Empfehlungssystem der Videoplattform. 2019 untersuchten die New York Times-Reporter Max Fischer und Amanda Taub die Verantwortung von YouTube in der Wahl Bolsonaros. Um die These der algorithmisierten Radikalisierung mit Daten zu untermauern, wandten sich die beiden an die Bundesuniversität von Minas Gerais, die Tausende von Videotranskripten analysierten. Die Universität fand heraus, dass rechte YouTube-Kanäle in Brasilien schneller wuchsen als andere. Und während in den Umfragen Bolsonaros Popularität zu sinken begann, stiegen positive Darstellungen von ihm auf YouTube. So wie Twitter das reichweitenstärkste Rekrutierungsmedium von Trump war, insbesondere für den Sturm auf das Kapitol. So sind es YouTube und WhatsApp für Bolsonaro, wo er nun stetig eine kommende Wahlmanipulation behauptet. Was wird passieren, wenn er die Wahl im Oktober verliert, nachdem ein Teil der brasilianischen Bevölkerung seit Monaten kontinuierlich mit Desinformationen manipuliert wurde? Die brasilianische Journalistin Patricia Campos Mello beschreibt es so: Es ist wie ein Putsch in Zeitlupe.
Eine Kolumne von Samira El-Boisil. Und hier noch eine Meldung aus der Ukraine zur Ukraine. Zu Beginn des russischen Angriffskrieges dort hatten wir uns zum Ziel gesetzt, alle Journalistinnen und Journalisten, die getötet worden sind, die gestorben sind, sind bei ihrer Arbeit vor Ort zu erwähnen, hier in unserer Sendung, hier bei Medias Res. Gelungen ist uns das, das haben wir dann irgendwann festgestellt, nicht wirklich. Auch und vor allem, weil wir nicht von allen erfahren haben. Einer, über dessen Tod wir aber definitiv berichtet haben, ziemlich früh schon, das war Max Levin, ein ukrainischer Fotograf. Und hier haben jetzt Untersuchungen von Reporter ohne Grenzen ergeben, Levin wurde gezielt ermordet. Genauer, er wurde offenbar erschossen von russischen Soldaten bei seiner Arbeit, bei seinen Recherchen. Das hat die Organisation heute bekannt gegeben. Geht es besser? Anders? Wie kann, wie muss sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk verändern? Seinen Programmauftrag dem Medienwandel anpassen? Eine Diskussion über diese Fragen findet nicht nur in Deutschland statt. Auch in Großbritannien gilt das für die BBC, die älteste Rundfunkanstalt der Welt, die bald 100 Jahre alt wird. Doch zum Feiern dürfte dann wohl nicht allen zumute sein. Burkhard Birke, Sie sind aktuell fürs Deutschlandradio in Großbritannien und haben sich mit der BBC und ihrer Lage beschäftigt. Regierungschef Boris Johnson, einer der lautesten BBC-Kritiker, steht ja aktuell selbst sehr unter Druck. Was bedeutet das für den Druck, den er und seine Partei auf die BBC in den vergangenen Jahren aufgebaut haben? Da haben wir eine Leitung, die nicht funktioniert. Herr Birke ist nicht da.
Nun, der Druck ist enorm, zumal ja auch die Ministerin für Kultur und Medien und Sport und Digitales. Ja, hallo, hören Sie mich?
Ja, wir sind noch da, Herr Birke.
Hallo, hören Sie mich? Können Sie mich hören? Hallo, Burkhard Birke hier in London.
Ja.
Also der Druck ist enorm, seitdem die Kulturministerin Nadine Dorries angekündigt hat, dass die License Fee, also die Rundfunkgebühren, eingefroren werden. Ja, ich bin da. Sonst müssen wir auf Telefon umsteigen. Hallo, hören Sie mich? Also der Druck ist enorm, zumal eben die Rundfunkgebühren eingefroren worden sind für 2 Jahre und das bei einer Inflation von über 9, demnächst vielleicht 10 oder 11%, bedeutet natürlich, dass die BBC enorm sparen muss. Die BBC ist vor allen Dingen auch in die Kritik gekommen, weil sie eben sehr kritisch die ganze Partygate-Affäre von Premierminister Boris Johnson immer wieder hinterfragt hat. Und da war bei einigen Tory, also konservativen Abgeordneten, schon die Rede von einer regelrechten Hetzjagd, einer Hexenjagd auf den Premierminister. Und das ist aber alles nichts Neues, denn schon die gute alte eiserne Lady Margaret Thatcher.
Sie bekommen es gerade live mit. Wir haben hier technische Probleme, auch eine große Verzögerung. Wir machen jetzt mal Musik und rufen dann Herrn Birke an. Dann ist die Leitung nicht mehr so klar wie jetzt, aber sie ist zumindest direkt. Wir kehren zurück nach Großbritannien. Wir haben eben mit Burkhard Birke, unserem Korrespondenten, über den Druck auf die BBC gesprochen. Herr Birke, setzen wir da noch einmal an. Die Politik hat diesen Druck in den vergangenen Jahren aufgebaut. Er findet weiterhin statt. Wie sieht es denn da mit der Bevölkerung eigentlich aus? Ist dieser Druck da auch vorhanden? Hat die Politik da Rückhalt bei der Bevölkerung?
Man muss sagen, leider ja, denn 71% der Bevölkerung finden das, was sie für ihre 159 Pfund pro Jahr Rundfunkgebühr bekommen, eher nicht gut oder nicht gut genug. Und immerhin 63% möchten, dass diese Rundfunkgebühr abgeschafft wird. Und genau das plant auch die konservative Regierung im Jahre 2027, wenn die Royal Charter ausläuft, denn die gilt immer nur für 10 Jahre. Und die BBC stellt unter enormem Spardruck, zumal eben die Kulturministerin Nadine Torres bereits im Januar angekündigt hat, es gibt keinen Inflationsausgleich für die nächsten 2 Jahre. Die Inflation liegt bei 11%, wohl im Ende des Jahres. Und das heißt, dass die BBC wahnsinnig sparen muss. Erster Schritt war Digital First, BBC 4 und CBBC, ein Kinderprogramm, sollen künftig spätestens ab 2025 nur noch digital ausgestrahlt werden, ebenso wie Radio 4 Extra, eher ein Drama, Komödien und Kinderprogramm im Radio.
Stellenabbau und politischer Druck zur ungewissen Zukunft der BBC war das unser Großbritannien-Korrespondent Burkhard Birke mit einem paar kleinen technischen Problemen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ich bin Tobias Miller, ich bin Leiter der Printredaktion der Berliner Zeitung. Unser Hauptthema morgen sind die Autobahnblockaden hier in Berlin. In den vergangenen Tagen haben die Klimaaktivisten der letzten Generation wieder einige Autobahnabfahrten blockiert, einige haben sich auf dem Boden festgeklebt. Anlass für uns, sich nochmal dem Thema zu nähern, ist eine Äußerung unserer Innensenatorin, die sich darüber mokiert, beschwert, dass es, obwohl die Polizei sehr aktiv im Einsatz ist, immer noch keine Gerichtsverfahren gegen die Blockierer gibt. Dazu muss man vielleicht wissen, dass die Justizverwaltung von der politischen Konkurrenz, von der linken Senatorin Lena Kreck geführt wird. Frau Spranger ist SPD. Wie dem auch sei, wir sind der Sache nachgegangen. Es gibt insgesamt momentan 59 Verfahren, 59 Ermittlungen, aber kein einziges Verfahren hat bisher den Gerichtssaal erreicht. Wir versuchen herauszubekommen, woran das liegt.
Es ist ein Mädchen, so heißt das neue autofiktionale Buch der französischen Schriftstellerin Camille Laurent. Gleich Thema hier im Büchermarkt bei unseren Kolleginnen und Kollegen im Anschluss. Deren Sendung Sie, genau wie unsere, nachhören können in der DLF Audiothek. Dort finden Sie dann übrigens auch das Interview mit Maria Reeser, das wir geführt haben gestern auf dem Global Media Forum der Deutschen Welle in Bonn. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei waren.